Das Thema habt ihr eben schon gesehen, Kapernaum, Streit um den Sabbat. Wie immer will ich so machen, dass wir euch erstmal mitnehmen an den Ort, um den es geht. Und dann wir hineinschauen in einen Bibeltext, der an diesem Ort spielt. Das ist ja das Schöne hier in Israel, dass man Bibel nicht nur auf dem Papier hat, sondern auch handfest in Landschaft und Häusern und Gebäuden, dass man zu biblischen Orten fahren kann. Und heute geht es also nach Kapernaum, sodass denn jetzt hier weitergeht. Ja, hurra! Also, nehmen wir mit an den See Genezareth. Die meisten werden schon mal da gewesen sein, manche haben es noch vor sich. Das ist ein Blick vom sogenannten Berg der Seligpreisungen runter auf den See. Da drüben sind die Golanhöhen, Gamla und hier unten, dort erkennbar an dieser schönen roten Kirche, aber dann auch an dem Haus daneben, das ist Kapernaum, der Ort am Ufer des Sees Genezareth. Wenn man unten hinkommt, hat man diesen schönen Eingang, Kapernaum, die Stadt Jesu. Warum die Stadt Jesu? Die Heimatstadt Jesu. Das heißt, an einer Stelle in der Bibel, Jesus kam in seine Stadt Kapernaum. Also er ist zwar in Nazareth, in Bethlehem geboren, in Nazareth groß geworden, aber irgendwie hat er Kapernaum so ein bisschen zu seiner Heimatstadt oder zu seiner Ausgangsbasis erklärt. Hat viele, also die meisten oder sehr viele der Geschichten, die in Galiläa spielen, haben sich in Kapernaum ereignet. Kapernaum war bis vor 100 Jahren eigentlich, eigentlich vergessen, unter Erde begraben. Man wusste teilweise gar nicht so richtig, wo es überhaupt lag. Man hat dann aufgrund von Namensähnlichkeiten herausgefunden und dann waren ein paar Säulen so zu sehen über der Erde und hat man Ausgrabungen gestartet und hat eben dieses ganze Feld dort gefunden und eine relativ gut erhaltene römisch-jüdische Stadt mit so Häuserinseln und Straßen und so, die es dort zu sehen gibt. Also für wen noch nicht da war, das lohnt sich. Es ist also heute keine lebendige Stadt mehr, sondern eben eine Ausgrabung. Aber man sieht also sehr schön hier so die Häuserstrukturen, noch die Innenhöfe und so. Und das sind also, ist eine Stadt so, wie sie da steht. Diese Häuser sind eigentlich klassischer römischer Baustil, also kann durchaus aus dem 1., 2. Jahrhundert sein. Die Synagoge, die wir gleich noch sehen, ist später nochmal erneuert worden in einem anderen Baustil. Es ist ein Fischerdorf, es ist also direkt am Ufer des See Genezareths. Viele der Jünger von Jesus waren ja Fischer und in Kapernaum gab es so einen Fischereihafen. Es gibt dort verschiedene Funde, zum Beispiel werden solche Olivenpressen dort gezeigt, wo man also da mit, hier in diesem runden Behälter Oliven reintat und dann mit diesem Rollstein da zerquetschte. Und solche Sachen hat man dort gefunden. Man hat eine Säule gefunden mit einer Inschrift, die darauf hindeutet, dass dort eine römische Heerstraße vorbeiging und dass dort eine Zollstation war. Und das erinnert uns daran, dass der Matthäus, der Zöllner, der in Kapernaum eine Zollstation hatte. Das Auffälligste in Kapernaum ist eigentlich dieses Gebäude. Das ist auch am besten erhalten und sticht auch heraus, auch von der Farbe her, vom Baustil. Das ist die große Synagoge von Kapernaum. Jetzt nochmal ein Bild. Man sieht schon, da sind so richtige Säulen. Das sieht richtig griechisch-römisch aus. So ist der Hauptraum von dieser Synagoge. Diese Synagoge ist so, wie sie jetzt dort steht, aus dem 4., 5. Jahrhundert, schätzt man. Man hat sie rekonstruiert. So hat sie ausgesehen. Wahrscheinlich einen großen Raum mit einem Dach drüber. Dann noch so einen Seitenraum, der offen war. Es gibt schöne Inschriften dort. Das ist der Jan Daniel, der hat mir hier gearbeitet, der Roland, unser Leiter. Die sind da gerade an meinen Ziffern, aber ich weiß leider nicht mehr, was da steht. Das Interessante ist, diese Synagoge ist auf den Grundmauern einer älteren Synagoge gebaut, die aus der gleichen Zeit stammt wie der Rest der Stadt, nämlich aus der Zeit Jesu. Und das ist ganz spannend, weil diese Synagoge eben sehr oft erwähnt wird. Ich habe das schon gesagt, viele Geschichten, auch die Geschichte, um die es heute geht, wird in dieser Synagoge spielen. In einem anderen Bericht von der Heilung des, also vom sogenannten Hauptmann von Kapernaum, dessen Sohn krank war, da heißt es, dass die Leute sogar sagen, dieser Hauptmann hat unser Volk lieb, er hat uns die Synagoge bauen lassen. Ja? Also diese Synagoge wird richtig thematisiert und wir wissen sogar, wer sie gebaut hat und dass Jesus den Sohn dieses Hauptmanns geheilt hat, der diese Synagoge hat bauen lassen. So nah kommen wir sehr selten an biblische Geschichten eigentlich ran, wie in Kapernaum. Es gibt dann hier noch so schöne Reliefs, die auch interessant sind, zum Beispiel eine alte Darstellung des Davidssterns auf so einem Relief. Oder hier oben der siebenarmige Leuchter, oben auf der Säule drauf. Oder hier eine Darstellung, die auch sehr interessant ist. Man weiß nicht genau, ob es ein fahrender Torah-Schrein ist. Also es gibt ja diesen Schrank in der Synagoge, wo die Torah drin aufgehoben wird. Und einmal im Jahr, nämlich am großen Versöhnungstag, am Neujahrstag wurde dieser Schrank oft in die Mitte des Dorfes gebracht oder gefahren und dorthin gestellt. Entweder ist es das oder es ist eine Darstellung dieser biblischen Idee oder dieser Vision von Ezekiel, der sieht, wie Gott einherzieht, wie auf einem Wagen mit vier Rädern. Also man ist da noch nicht so ganz klar, was dieser Wagen bedeutet, aber es ist jedenfalls ein interessanter Fund. Ja, und dann gibt es noch dieses interessante Haus, das sieht ein bisschen aus wie ein UFO, passt gar nicht dahin. Das ist aber oft so hier in den archäologischen Orten, dass man, wenn man dort etwas Neues hinbaut, dass man es bewusst ganz anders baut, damit es eben erkennbar wird, dass das im Grunde dort nicht hingehört. In diesem Fall hat man die Kirche gebaut, eigentlich als ein Dach. Also manchmal muss man ja interessante archäologische Funde auch schützen vor Wind und Wetter. Also man wusste, man muss da ein Dach drüber bauen. Und dann hat man gesagt, wir machen dieses Dach als eine Kirche. Warum? Weil unter dieser Kirche oder unter diesem Dach ein Haus gefunden wurde, was auch interessant ist. Es ist nämlich kein normales Wohnhaus, weil es ist achteckig. Und dieses achteckige Haus ist eine sehr, sehr frühe Kirche offensichtlich. Auch so aus dem 4., 5. Jahrhundert. Aber, und das ist noch interessanter, wenn man quasi die Grundmauer dieser Kirche anschaut, ist unter dieser achteckigen Kirche aus dem 4., 5. Jahrhundert ein Wohnhaus. Und man sieht, dass dieses Wohnhaus ursprünglich ein ganz normales Wohnhaus war mit kleinen Zimmern und so. Und dann in einer zweiten Bauphase die Wände rausgenommen wurden und aus diesem Wohnhaus ein Versammlungshaus gemacht wurde. So mit einer großen Halle, so wie hier vielleicht. Ja. Und dann später diese achteckige Kirche. Und man hat daraus geschlossen, dass es sich hier vielleicht um das Wohnhaus handelt, was auch im Neuen Testament oft erwähnt wird, nämlich das Haus von Petrus oder von seiner Schwiegermutter. Vielleicht war es das Versammlungshaus der ersten Gemeinde in Kapernaum. Und es ist deswegen erweitert worden und da hat sich die erste Gemeinde getroffen und später ist dann dort die erste Kirche entstanden. Also das ist das sogenannte Haus des Simon Petrus, was dort immer noch gezeigt wird. Auch sehr spannend, das sind so diese Grundmauern. Da sieht man also hier die achteckige Kirche und hier unten sind noch rechteckige Mauern. Die gehören noch zu diesem erweiterten Versammlungshaus, was vielleicht das Haus der ersten Gemeinde dort war. Aber jetzt gehen wir zurück in die Synagoge, weil da spielt unser Text von heute. Und ihr habt zum Thema schon gesehen, das heißt also Kapernaum, Streit um den Sabbat. Und die Geschichte, um die es geht, spielt in dieser Synagoge und handelt von einem Streit um den Sabbat. Wie sollte es anders sein? Wer nachschlagen will, Matthäus 12, ab Vers 9. Ich lese das mal vor. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn verklagen können. Aber er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, der sein einziges Schaf, wenn es ihm am Sabbat in eine Grube fällt, nicht ergreift und ihm heraushilft? Wie viel mehr ist nun ein Mensch als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat Gutes tun. Da sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, und er streckte sie aus, und sie wurde ihm wieder gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat über ihn, wie sie ihn umbrächten. Also, Streit ist genug da, es geht um den Sabbat. Das Interessante ist ja im Neuen Testament, und ich habe euch ein bisschen vorgewarnt, das ist ein bisschen nicht nur erbaulich, sondern auch ein bisschen was zum Forschen und Nachdenken gibt. Das Interessante ist ja im Neuen Testament oft, dass wir solche Geschehnisse nicht nur einmal erzählt bekommen, sondern mehrmals. Und manchmal ein bisschen anders. Und an dieser Stelle ist es interessant, sich mal anzugucken, wie die anderen beiden davon berichten. Also wer das aufschlagen will, ich habe es mir hier ausgedruckt, es wird nochmal berichtet in Lukas 6, Vers 6. Also ab Vers 6, ich lese es mal vor. Es geschah aber an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte. Und da war ein Mensch, dessen rechte Hand war verdorrt. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten darauf, ob er auch am Sabbat heilen will, damit sie etwas fänden, ihn zu verklagen. Er aber merkte ihre Gedanken und sprach zu dem Mann mit der verdorrten Hand, steh auf und tritt hervor. Und er stand auf und trat vor. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich frage euch, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Leben zu erhalten oder zu vernichten? Und er sah sie alle ringsum an und sprach zu ihnen: Strecke deine Hand aus. Und er tat es, da wurde seine Hand wieder zurechtgebracht. Sie aber wurden ganz von Sinnen und beredeten sich miteinander, was sie Jesus tun wollten. Und jetzt noch in Markus Kapitel 3, Abvers 1. Da heißt die Geschichte so: Und er ging abermals in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand, und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und er sprach zu dem Menschen mit der verdorrten Hand: Tritt hervor. Und er sprach zu ihnen: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn und war betrübt über ihr verstocktes Herz. Und sprach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde gesund. Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten. Ja, also soweit die Geschichte. Und ich will heute Abend über zwei Sachen reden. Das eine ist die inhaltliche Frage: Worum geht es hier überhaupt? Was ist das für ein Streit und was ist eigentlich die Lösung dieses Streites? Was macht Jesus hier? Warum macht er das? Und damit verbunden ist natürlich eine tiefere Frage, nämlich: Wie steht Jesus eigentlich zum Sabbat? Und die noch weitergehende Frage: Wie steht Jesus überhaupt zum Judentum? Das ist so ein bisschen die eine Richtung. Und die zweite Frage ist: Warum sind die drei Geschichten verschieden? Ein bisschen. Und was können wir daraus vielleicht lernen, auch über die Entstehung der Evangelien? Okay? Also, beide Fragen werden wir noch sehen, hängen nämlich eng miteinander zusammen. Also die inhaltliche Frage ist in der Geschichte sehr oft gebraucht worden, um auch zu erklären, wie diese drei Evangelien zusammenhängen. Vielleicht fangen wir mal an bei den Gemeinsamkeiten der drei Geschichten. Was ist euch aufgefallen, was ist bei allen drei da gewesen? Ich weiß, man hat das jetzt nicht so im Kopf, aber vielleicht fällt euch spontan was ein. Ein paar Sachen, die überall auftauchten. Die Hand, Jesus, genau, die verdorrte Hand. Also was das jetzt genau heißt, kann eine gelähmte Hand sein oder kann auch Lepra sein oder also irgendwas war mit der Hand.
Das Lauern aufs Verklagen.
Das Lauern auf das Verklagen, mein Bruder ist Staatsanwalt.
Die Frage, ob man Stadtbus benutzt.
Die Frage, ob man schon mal Gutes tun darf. Was um die danach sozusagen, wie die darauf reagieren, ja?
Heilung.
Dass der geheilt wird, genau. Ja, das war so ungefähr auch das, was ich mir aufgeschrieben habe. Und das ist in der Synagoge passiert. Ja? Also viele Dinge sind gleich. Und jetzt kommen wir zu zwei Sachen, die auffällig verschieden sind in den drei Texten. Und das eine ist die Begründung, die Jesus liefert, warum er heilt am Sabbat. Und zwar, ist euch das aufgefallen? Es steht bei beiden eine Begründung, aber bei Matthäus ist es ein bisschen anders. Also bei Matthäus wird gesagt, wer von euch, wenn ihm ein Schaf in eine Grube fällt, würde nicht alles tun, um dieses Schaf wieder herauszuholen. Also darf man am Sabbat Gutes tun. Bei Lukas und Markus steht es etwas anders. Da steht nämlich, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Ja? Darf man Leben retten oder Leben erhalten oder Leben vernichten? Ja? Also, das heißt, in beiden Fällen gibt es eine Begründung, aber die Begründungen sind ein bisschen unterschiedlich. Bei Matthäus sehr detailliert mit dem Schaf. Dieses Schaf taucht bei Matthäus und Lukas nicht auf. Warum, werden wir gleich nochmal nachfragen. Das zweite ist die Reaktion. Du hast schon gesagt, am Ende gibt es so eine Reaktion der Gegner, ja, aber die ist ein bisschen verschieden. Und zwar bei Matthäus und Markus dieses Mal heißt es, sie hielten miteinander Rat, wie sie ihn umbrächten. Und bei Lukas steht, sie waren ganz von Sinnen und überlegten, was sie mit Jesus tun sollen. Ja, das ist ein bisschen anders. Auch da gehen wir mal nach, warum das vielleicht so ist. Aber fangen wir mal an mit dem Inhalt. Was ist da eigentlich passiert? Was ist eigentlich der Streit, der hier hinter ist? Und ich sage mal vielleicht noch als Einleitung, das, was ich jetzt erzähle, ist ein bisschen auch ein kleiner Teil von der Arbeit, an der ich arbeite, im größeren Zusammenhang. Und speziell geht es auch auf einen Aufsatz zurück, den zwei Leute hier in Jerusalem zusammen geschrieben haben. Der eine ist David Flusser, ein jüdischer Professor, der hier an der Hebräischen Universität gelehrt hat, auch über das Neue Testament. Und der andere ist Malcolm Lowe, das ist der Mann von Petra Held, den manche kennen. Die beiden haben zusammen einen Aufsatz geschrieben, einen wissenschaftlichen, über diese Geschichte. Ich versuche den eben so gut es geht, allgemein verständlich, euch mal wiederzugeben, weil ich das sehr spannend finde. Also, worum geht es hier überhaupt? Die spannende Frage ist zum Beispiel, hat Jesus eigentlich den Sabbat gebrochen? Ja? Das ist eigentlich, viele Leute, wenn sie eine Predigt darüber hören oder wenn sie diese Geschichte spontan hören, würden sagen, also hier heilt Jesus am Sabbat, das ist ja ein eklatanter Bruch des Sabbat. Ja? Und warum macht er das? Und dann versucht man herauszufinden, warum das so ist. Traditionell gibt es eine lange Tradition im Christentum zu sagen, an dieser Stelle sehen wir, dass Jesus eigentlich in einem krassen Gegensatz steht zum Juden. Ja? Jesus ist gekommen, um das jüdische Gesetz aufzuheben, aufzulösen. Oder um sich irgendwie dagegen zu stellen. Ja? Es war früher ein Beweis dafür, dass Jesus in großer Freiheit sozusagen diese jüdischen Gesetze vom Tisch wischt, ja, und sagt, das darf man alles nicht so eng sehen. Ja? Schließlich geht es ja um den Menschen und deswegen kann ich also am Sabbat heilen. Ich habe mal einen kleinen Auszug aus einem der Bücher, die ich gelesen habe, hier. Das ist aus dem Jahr 1838, also lange her. Man merkt, wie man da damals geschrieben hat. Der Mensch schreibt, man hat in diese und ähnliche in anderen Evangelien erzählte Ereignisse die Voraussetzungen hineingetragen, Jesus habe einen Unterschied gemacht zwischen solchen Handlungen, die nach mosaischem Gesetz und solchen, die erst nach skrupulöser Pharisäersitte am Sabbat zu verrichten untersagt war. Habe also nur von diesen, also den biblischen Gesetzen, aber nicht von jenen, den pharisäischen Verboten seine Jünger entbinden wollen. Nur von diesen pharisäischen, aber nicht von den biblischen. Aber von solcher Unterscheidung findet sich keine irgendwie sichere Spur in unseren Urkunden, also im Neuen Testament. Und der Ausspruch, durch den sich Jesus ohne Umschweife zum Herrn über den Sabbat macht, sagt geradezu das Gegenteil. Deutlicher könnte das Bewusstsein von der Bedingtheit der mosaischen Religion nicht ausgesprochen werden, als in diesen besonders Markus eigentümlichen Worten, Jetzt der Schlüsselsatz ist dieser: Christus ein solches Bewusstsein absprechen oder auch nur in einer absichtlichen Anpassung an jüdisches Gesetz und Herkommen zu teilen, heißt ihn geflissentlich unter die Geistesgröße herabzudrücken, in der ihn uns die beglaubigte Geschichte zeigt. Also so, dass wir schon, also das heißt, was er sagt, wenn man annehmen würde, dass Jesus sich an das jüdische Gesetz gehalten hätte, ja, oder auch nur ein bisschen angepasst, vielleicht mit dieser Sache mit dem Schaf oder so, dann würde man ihn quasi in eine Geistes unter seine sozusagen herunterdrücken, ja, unter seine eigentliche Geistesgröße. So hat man früher gedacht. Ja? So nach dem Motto, Jesus steht doch über den allen und für den ist das alles nicht so wichtig. Und das ist nur ein Beispiel für viele, viele Texte aus dem Neuen Testament, die wir bis heute in Predigten so ausgelegt hören, dass man immer sagt, also Jesus ist eigentlich so der große Gegensatz zum Judentum. Manchmal macht man das auch in guter Absicht, dass man sagt, Jesus steht umso strahlender da, je mehr wir ihn im Gegensatz zu seiner Umgebung darstellen. Ja? Dass man immer sagt, bei den Juden war das so, bei Jesus war das alles ganz anders. Ja? Also zum Beispiel, die Juden hatten ihre Gesetze, da war das alles festgelegt, was man durfte, was man nicht durfte. Vielleicht habt ihr solche Predigten schon mal gehört, da wird noch gesagt, das durfte man Sabbat und das nicht. Aber bei Jesus ist die große Freiheit. Ja? Bei den Juden geht es um den Buchstaben, bei Jesus geht es um den Menschen. Bei den Juden geht es um das Äußerliche, bei Jesus geht es um das Innerliche. Das Judentum hat die Menschen ausgegrenzt, zum Beispiel hier diesen Kranken, ja, aber Jesus hat ihn angenommen. Und so weiter. Also das kann man sehr schön ausnutzen, um diesen Gegensatz zu zeigen. Und hier ist noch ein Zitat aus einem alten Buch. Eigentlich lasse ich mal die Zitate hier weg, aber das ist sehr schön zu lesen, wie die immer damals schreiben, dass zum Beispiel der Kern des Evangeliums bei Markus zeigt die Macht der Seele, die in seiner Darstellung der Kollision zwischen der neuen Freiheit und dem jüdischen Privilegium, in seiner lebhaft pulsierenden Darstellung vom Kampf und Sieg jener Freiheit ihr Leben offenbart. Ja? Also Christentum als Sieg, der Sieg der Freiheit über das engstirnige Judentum. So, ja? Und so geht das also weiter. Julius Welthausen, ein ganz berühmter deutscher Theologe, hat schön mit dem Satz geschlossen, Jesus hätte sich quasi eigentlich auch an das jüdische gehalten. Er schreibt, man kann sich nicht wundern, dass es den Juden so vorkam, als wollte Jesus die Grundlagen ihrer Religion zerstören. Es war zwar nicht seine Absicht, und es erfolgte erst wirklich durch Paulus, aber es lag in der Konsequenz von Jesu eigener Lehre und seinem eigenen Verhalten. Jetzt kommt der schönste Satz, man darf das Nicht-Jüdische in ihm, das Menschliche, für charakteristischer halten als das Jüdische. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen. Das ist bis heute einer der großen deutschen Theologen. Man darf das Nicht-Jüdische an Jesus, also das Menschliche, ja, für charakteristischer halten als das Jüdische. So wurde damals gearbeitet. Jetzt ist die Frage, stimmt das eigentlich? Wenn man sich die Geschichte anschaut, hat Jesus eigentlich wirklich den Schabbat gebrochen? Hat Jesus eigentlich eine verbotene Arbeit getan? Manche wissen das hier in Israel, es gibt bestimmte Dinge, die verboten sind, die man nicht machen darf. Es sind ziemlich viele, wissen wir es nicht, aber es hängt sich quasi an verschiedenen Familien von Tätigkeiten auf. Die Frage ist, was hat Jesus eigentlich gemacht? Und es ist sehr spannend hinzusehen, dass bei dieser Heilungsgeschichte, anders als bei anderen Heilungsgeschichten, Jesus den anderen Mann, also der mit der Hand da, nicht einmal berührt. Ja, es gibt manche Heilungsgeschichten, wo er einen Brei anrührt und dem auf die Augen streicht oder wo er den zumindest anfasst oder irgendeine Handlung tut. Ja. In diesem Fall spricht er nur ein Wort und tut überhaupt nichts. Und der Mann wird gesund. Wenn man das mal sich überlegt, heißt das, dass Jesus überhaupt keine Arbeit getan hat. Eigentlich gar nichts getan, nur etwas gesagt hat. Und etwas sagen ist am Schabbat, wie wir wissen, überhaupt nicht verboten. Ja? Das heißt, hier ist überhaupt kein Schabbatgesetz, es gibt kein Gesetz, das Heilen verbietet. Es gibt nur Tätigkeiten, die verboten werden. Also das ist das Erste, was wir festhalten. Jesus bricht hier gar nicht den Schabbat. Und wenn wir weitergehen und uns andere Geschichten anschauen, wo es um die Sabbatfrage geht, finden wir heraus, dass wir eigentlich keine Geschichte im Neuen Testament finden, wo Jesus den Sabbat bricht. Auch sehr interessant. Vielleicht geht es in dieser Geschichte gar nicht um das Brechen des Sabbats. Vielleicht geht es um etwas anderes. Jetzt kommen wir zu den Begründungen. Es geht ja um diese Frage, und es wird ja auch gesagt, die Leute wollen ja auf die Probe stellen, ob er am Sabbat heilt. Und wie antwortet Jesus auf diese Probe? Ja, er heilt, aber er heilt in einer Weise, dass er sich an die Regeln des Sabbat hält. Und gibt noch eine Begründung dazu. Jetzt kommen wir zu diesen interessanten Begründungen. Und das Schöne ist, oft im Neuen Testament, dass wir zu dem, was Jesus sagt, sehr enge Parallelen finden, auch in der jüdischen Diskussion seiner Umwelt. Die ist ja in verschiedenen jüdischen Schriften aufgeschrieben. Die sind zwar erst später schriftlich gefasst worden, aber manches davon geht auch zurück in die Zeit Jesu. Und wir haben jetzt zwei Gedanken im jüdischen Umgang mit dem Gesetz, die sehr eng verwandt sind mit dem, was wir bei Jesus hier sehen. Unter anderem gibt es eine Stelle, die handelt davon, was ist erlaubt am Sabbat, um das Leiden von Tieren zu verhindern. Gibt es also ein Prinzip sozusagen, dass, es ist erlaubt, Dinge am Sabbat zu tun, die das Leiden von Tieren vermindern. Ja? Und da heißt es zum Beispiel hier im Talmud in einer Stelle, das ist im babylonischen Talmud, Yoma 85b, wer das nachgucken will, da heißt es, Rav Juda sagt in Ravs Namen, wenn ein Tier in eine Grube fällt, ist die gleiche Situation, ja? Wenn ein Tier in eine Grube fällt, darf man Kissen und Bettzeug herbeibringen und sie unterlegen. Und wenn es dann von selbst herausklettert, klettert es hinaus. Ja, das ist die Idee, sozusagen man überlegt, wie kann man diesem Tier helfen, ohne dass man eine verbotene Arbeit tut. Wenn man das Tier hochhebt, hat man ein Gewicht gehoben, das darf man nicht. Aber das heißt ja nicht, dass man das Tier jetzt verenden lässt, sondern man überlegt, wie kann man dem Tier helfen, ohne den Sabbat zu brechen. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass man leichte Dinge hinbringt, wie Kissen und Bettzeug, die darf man tragen, und schmeißt sie rein und so kann das Tier von alleine rausklettern, alle sind happy und der Sabbat ist nicht mehr gebrochen worden. Ja? Also diese Diskussion gibt es hier und dann gibt es noch andere, die sagen, nein, es ist anders, wenn ein Tier in eine Grube fällt, darf man nur vor Ort Vorkehrungen treffen, damit es dort nicht umkommt, also man darf es zum Beispiel füttern und sagen, geht dir gut, morgen hole ich dich raus, ja? Das ist auch eine Idee, aber das ist kein Widerspruch. Wenn es möglich ist, solche Vorkehrungen zu treffen, ist es gut, aber wenn es nicht möglich ist, dann darf man Kissen und Bettzeug. Also man sieht, die Leute haben sich tatsächlich Gedanken darüber gemacht. Das war nicht Unmenschen, wie man manchmal in der Predigt gerne sagt. Ja, nach dem Motto, denen war das Tier nicht wichtig, das Gesetz war wichtiger. Sondern wir haben überlegt, wie können wir das auf eine schlaue Weise so machen, dass wir den Sabbat nicht brechen und trotzdem dem Tier helfen. Und interessanterweise ist das genau das, was Jesus hier aufgreift. Und er sagt, wie ist es denn bei euch, wenn ein Schaf in eine Grube fällt, dann denkt ihr doch auch darüber nach, wie kann ich helfen, ohne dabei den Sabbat zu brechen. Und genau das habe ich hier auch gemacht. Ich habe den Menschen geheilt, ohne dass ich das Gesetz dabei gebrochen habe. Das geht. Das Einzige, was er sagt, ist, gebt euch doch Mühe, ja, einfach die Gesetze so auszulegen, dass es zum Guten passiert. Ja. Und sozusagen hat er damit, der Falle ist er damit der Falle entgangen, wenn wir dann reden können, dass da eine Falle gestellt wurde. Und dann gibt es das andere Prinzip, und das taucht ja auch hier auf, nämlich, das ist etwas bekannter, Pikuach Nefesh, also Lebensretten. Alles, was Leben rettet, ist erlaubt am Sabbat. Ja? Also ich darf jetzt nicht jemanden verbluten lassen im Auto oder sowas, ja? oder im Krankenhaus, die meine Geräte nicht anmachen, weil das ist selbstverständlich, dass alles das, was Leben rettet, sozusagen erlaubt ist am Sabbat. Und hier sagt ja Jesus bei Lukas und bei Markus, es ist erlaubt, Leben zu retten oder zu vernichten. Also hier haben wir die beiden Begründungen. Das eine ist die Begründung mit dem Leiden von Tieren. Das andere ist die Begründung mit dem Leben retten. Beides würde eine erlaubte Handlung nach sich ziehen. Jetzt kann man genauer hinschauen und sagen, welche von den Begründungen ist eher plausibel an der Stelle? Man kann ja sagen, der Mensch hatte wahrscheinlich schon lange, lange eine verdorrte Hand und sein Leben war nicht unbedingt in Gefahr. Ja? Das heißt, diese Begründung, dass es hier um ein Lebensretten ging, ist nicht ganz so plausibel wie die Sache mit dem Schaf, die wirklich innerhalb der jüdischen Diskussion Sinn macht, dass nämlich jemand sagt, überlegt euch, wie ihr in einer guten Weise helfen könnt, ohne die Gesetze zu brechen. Also, so viel zur inhaltlichen Frage. Ja? Das ist nur mal eine so eine Geschichte und es gibt ja andere Geschichten dieser Art, wo man sehen kann, man kann das Neue Testament auf zwei verschiedene Weisen lesen. Man kann immer versuchen, den Gegensatz zu finden und bei jeder Geschichte, die man liest, bei Jesus immer zu versuchen zu finden, wie stellt sich Jesus jetzt im Gegensatz zu seiner Umwelt dar. Oder eben im Speziellen gegen die Juden. Und da haben wir eine lange christliche Tradition, das zu tun. Und immer zu sagen, also unser Christentum ist quasi die Gegenantwort auf alles Jüdische. Aber wenn man genau hinschaut, kann man es auch genau anders lesen. Dass man nämlich versucht zu verstehen, wie passt das, was Jesus hier sagt oder tut, hinein in die jüdische Umwelt, in die jüdische Tradition. Vielleicht wollte ja Jesus gar nicht das Judentum bekämpfen oder auflösen oder ja, die große Alternative bringen, sondern vielleicht wollte er einfach den Leuten zeigen, wie sie gut in der Tradition des Judentums leben können und andere mit dazu nehmen, wie uns zum Beispiel. Also, das ist einfach meine Idee, wenn ihr biblische Geschichten lest, gerade neutestamentliche Geschichten. Vielleicht können wir angesichts der unguten antijüdischen Traditionen, die wir als Christen haben, hier ein wenig umdenken und sagen, vielleicht sollten wir immer zuerst fragen, wie passt das, was Jesus hier sagt, hinein in die Welt des Judentums. Vielleicht ist es ja genau das, was Jesus authentisch macht. Vielleicht merken wir, gerade hier ist ein Lehrer, ein jüdischer Lehrer, der sich Mühe gibt, die jüdischen Gesetze so auszulegen, dass sie nicht gebrochen werden, sondern in einer guten Weise erfüllt werden. Es gibt ja auch Bibelstellen, wo Jesus darüber redet, in der Bergpredigt, wo er sagt, denk nicht, ich bin gekommen, das Gesetz zu brechen, ich bin gekommen, es zu erfüllen. Also er möchte gerne sozusagen in dieser Tradition weitergehen, es auf eine gute Weise erfüllen und auch sich gegen falsche Weisen der Gesetzesauslegung stellen. Und das bringt uns dann auch unser Leben heute. Wenn wir hier leben als Christen in der jüdischen Umgebung, ja nicht immer nur zu gucken und zu sagen, wie doof ist das, was die anderen machen, sondern zu sagen, wie können wir das auch positiv erleben. Ich glaube, ich rede hier wahrscheinlich gerade heute nach Athen, weil viele von uns leben im jüdischen Umfeld und machen das sowieso. Und zu sagen, nicht den Sabbat zu nehmen als ein Beispiel dafür, wie verkündet das alles ist, wie gesetzlich und wie frei wir als Christen sind, sondern zu sagen, was können wir denn davon lernen? Vielleicht gibt es ja sehr viel Gutes zu lernen, auch gerade bei dem Sabbat, bei der Idee der Ruhe, ja, und wie wir den Sabbat halten. Also das ist die inhaltliche Frage. Und jetzt noch eine zweite Frage, habe ich gesagt, die ist auch spannend, nämlich die Frage, warum ist die Geschichte so verschieden erzählt bei den drei? Und was können wir daraus vielleicht lernen über das Verhältnis der drei Evangelien? Die meisten von uns haben ja in der Schule oder so irgendwo gelernt, die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie. Ja? Markus-Evangelium ist das älteste Evangelium und Matthäus und Lukas sind dann danach entstanden und die haben quasi bei Markus abgeschrieben. Und dann gibt es noch diese ominöse Quelle Q. Manche haben das Verde schon mal gehört, irgendwo in der Schule oder manche haben das schon mal gehört. Ja? Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, wann eigentlich diese Theorie entstanden ist und aufgrund von welchen Argumenten. Und ich habe die interessante Beobachtung gemacht, dass die wichtigsten Vertreter dieser Theorie, unter anderem diese beiden Leute waren, von denen ich eben schon Zitate vorgelesen habe, ja, die in ihren Büchern, wo sie darüber schreiben, sehr viel damit argumentieren, mit der Frage, was ist eigentlich jüdisch und was ist nicht jüdisch. Und die sozusagen die große Idee hatten, bis vor 150 Jahren dachte man immer, das Matthäus-Evangelium ist das älteste Evangelium, weil es ist auch das am meisten jüdische. Das haben wir ja auch in dieser Geschichte. Matthäus ist derjenige, der quasi eine innerjüdische Diskussion aufgreift und darstellt, ja, das Schaf, das in die Grube fällt und wie man das rausholen kann, wohingegen Markus und Lukas etwas allgemeiner sagen, man darf doch Gutes tun am Schabbat. Ja? Also, und da gibt es für Matthäus viele solche Beispiele, wo Matthäus besonders, sagen wir mal, detailliert den jüdischen Charakter von Jesus und seiner Umgebung darstellt, die anderen weniger. Und deswegen hat man immer gedacht, das ist halt das Ursprünglichste. Weil ja am Anfang waren ja alles Juden, Jesus war ein Jude, die erste Gemeinde waren Juden, und da ist das ja selbstverständlich. Vor 150 Jahren ging man hin und sagte, nein, es war wahrscheinlich ganz andersrum. Denn wenn es so ist, dass Jesus vor allen Dingen gegen das Judentum war und die Kollision mit dem Judentum wollte, dann müssen wir ja nachfragen, welches Evangelium ist das am wenigsten jüdische. Und das muss das Ursprüngliche sein. Und das schreibt zum Beispiel hier zum Beispiel Weiße, das war einer, der das hier erfunden hat, ja, der schreibt zum Beispiel durch, seine Zwischenbemerkung hat Markus es erreicht, von dem Aufsehen und diesem allen gegenüber von der Entstehung der Feindschaft der Pharisäer und Schriftgelehrten gegen Jesus eine anschauliche Vorstellung zu erwecken. Die anderen Synoptiker, also das sind dann Matthäus und Lukas, welche teils diese Bemerkungen zugleich mit den besonderen Tatsachen mechanisch von Markus entlehnen, haben dies nicht in gleichem Maße vermocht. Also was gesagt ist, Markus hat das noch richtig schön klar dargestellt, dass Jesus und die Pharisäer sozusagen die großen Gegner waren. Ja? Und bei Matthäus und Lukas, da ist das so ein bisschen abgeflacht. Oder ein anderer, Bruno Bauer, der hat auch ein paar Bücher darüber geschrieben, der schreibt, in meinem Buch gebe ich den Beweis, dass die Urschrift, die uns Markus erhalten hat, den revolutionären Kampf mit der gesetzlichen Welt, dass sie nur diesen Kampf durchführt, aber gründlich durchführt und ihn im verdienten Sieg über die gesetzliche Welt endigen lässt. Das ist seine Begründung, warum Markus ursprünglich und echt sein muss. Weil er am meisten sozusagen deutlichsten den Gegensatz zum Judentum hat, und am wenigsten jüdisch ist. Und deswegen müssen die anderen beiden danach kommen. Das kann man noch ein bisschen ausführlicher machen, will ich jetzt aber gar nicht machen. Sondern nochmal zurückkehren hier zu unserem Text. Und ich habe schon gesagt, wir haben hier zwei Unterschiede. Das eine ist die Begründung. Bei Matthäus heißt es mit dem Schaf. Und das andere, bei den anderen ist es, darf man Leben retten. Und dann haben wir noch einen Unterschied, und das ist die Reaktion der Feinde am Ende. Dass bei Matthäus und Markus steht, sie überlegten, wie sie ihn umbrechen. Und bei Lukas steht, sie überlegten, was sie mit ihm tun sollten. Ja, ich habe eben schon gesagt, diese Schafgeschichte ist etwas, was wir tatsächlich in der jüdischen Diskussion finden. Und das Interessante ist, diese Formulierung, was sie mit ihm tun sollten, ist auch etwas, was wir in jüdischen Diskussionen öfters finden. Nämlich immer dann, wenn ein Streitgespräch sozusagen schlecht ausgeht für die eine Seite. Ein schönes Beispiel ist der sogenannte Honi, der Kreiszieher. Das war ein galiläischer Lehrer, der hat etwas vor Jesus gelebt. Honi, der Kreiszieher, der hieß deswegen so, weil er war so gläubig. Er hatte ganz viele auch Wunder und Heilungen erlebt und sowas. Aber das, was man von ihm erzählt, ist, dass eines Tages, als es eine Dürre gab, hat der Honi sich hingestellt, hat einen Kreis auf den Boden gezogen, hat sich hereingestellt und hat gesagt, Gott, ich gehe nicht eher aus diesem Kreis wieder raus, als bevor du es regnen lässt. Und ist in dem Kreis stehen geblieben und tatsächlich Gott hat auf ihn gehört und hat es regnen lassen. Jetzt waren die anderen Rabbiner natürlich empört, ja, und haben gesagt, so kann man doch nicht mit Gott umgehen und sowas. Ne? Und dann sagte einer dieser Rabbiner, sagte, also wäre es so nicht Honi der Kreiszieher, ja, dann würden wir dich sofort wegen Ketzerei verurteilen. Aber so ist Gott auf deiner Seite, also was sollen wir mit dir machen? Ja? Mala Asol, sagt man heute mal. Was sollen wir mit dir machen? Ja? Und dieses Mala Asol, wir kennen das hier, was sollen wir machen, ist nicht etwa sozusagen, was können wir dir antun, ja? Sondern es ist mehr so ein resignierendes, was sollen wir machen? Gott ist auf deiner Seite. Ja? Und das ist wahrscheinlich das, was bei Lukas hier ursprünglich festgehalten wurde, dass die Leute sagen, diese Heilung, ja, nach dem Motto, was sollen wir machen? Gott hat gezeigt, dass du recht hast. Ja? Also das heißt, sie waren gerieten außer sich, ja, und sagten was und überlegten, was sie denn mit ihm tun sollen. Wahrscheinlich, und das ist ja wir nehmen ja an, dass das Evangelium ursprünglich vielleicht mal auf Hebräisch auch aufgeschrieben wurde. Manche nehmen es an. Und da passt diese Formulierung im Hebräischen eben, was sollen wir mit dir tun? Was können wir machen? Gott hat dir recht gegeben. Ja. Wohingegen bei Matthäus und Markus ist eher so schon so klingt, was können wir mit dir tun? Sozusagen, wie können wir dich umbringen? Ja? Und das ist ja vielleicht ein bisschen von rückwärts her gedacht. Natürlich ist es ja am Ende so gewesen, dass Jesus umgebracht wurde. Insofern ist es nicht falsch, was sie schreiben, aber es ist so ein bisschen sozusagen aus der Rückschau geschrieben. Ja? Wohingegen das bei Lukas vielleicht noch so ein bisschen aus der Situation ursprünglich ist. Und so haben wir also hier an zwei Stellen sowohl die Sache mit dem Schaf als auch die mit dem, was sollen wir tun, ursprüngliches, was ganz gut in eine Diskussion zwischen jüdischen Lehrern ganz gut reinpasst. Und wir sehen, wie das dann später verändert wurde. Das Schaf zum Beispiel, muss man überlegen, für wen haben die Leute eigentlich geschrieben? Matthäus hat sein Evangelium geschrieben für die Gemeinde hier in Jerusalem oder in Galiläa, jedenfalls hier im Land. Das waren Juden, die haben verstanden, wovon da die Rede ist. Denen konnte man das sagen mit dem Schaf und dann wussten sie, ah, das habe ich schon mal gehört, da gibt es diese Diskussion. Ja. Für die war das verständlich. Und die kannten auch diese Not, die man hat, um zu überlegen, wie kann ich mich an den Schabbat halten, ohne ihn zu brechen und trotzdem was Gutes tun. Ja. Der Markus, der hat sein Evangelium geschrieben für eine Gemeinde in Rom. Das waren Leute, die von jüdischen Religionen sehr wenig Ahnung hatten. Und Lukas hat auch an einen Theophilus geschrieben, der vermutlich kein Jude war. Die beiden haben also Leute geschrieben, die von jüdischen Gesetzen nicht so viel Ahnung hatten. Und was hier passiert ist, sie haben wahrscheinlich diese Diskussion mit dem Schaf gesehen und haben gedacht, uiuiui, wie sollen wir das erklären? Wie sollen das unsere Leser verstehen? Und deswegen haben sie es etwas allgemeiner formuliert, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses, und haben diese Idee mit dem Leben retten hineingebracht, weil das kannte man sozusagen, mit dem Leben retten darf man ja. Haben es quasi etwas verständlicher gemacht für nicht-jüdische Leser. Und die andere Sache mit dem, was sollen wir nun mit dir tun, ist aus der Rückschau auch ein bisschen sozusagen verständlich gemacht worden, aus der Rückschau des Todes Jesu. Und so sehen wir also hier in diesen verschiedenen Geschichten eine Entwicklung vom Ursprünglichen zum Späteren. Und das gibt uns einen Aufschluss über die Zusammenhänge der Evangelien. Das Interessante ist, wenn wir sowas machen an verschiedenen Stellen, dass wir immer wieder dahin kommen, dass Matthäus oder Lukas Details aus dem jüdischen Umfeld Jesu sehr genau darstellen und Markus manchmal da etwas sozusagen kürzer ist oder das etwas mehr umschreibt oder ein bisschen mehr erzählt oder so. Aber Markus sehr oft jemand ist, der das eher sozusagen nochmal in zweiter Hand weitergibt. Und insofern finden wir hier einen Hinweis darauf, dass vielleicht doch die ursprüngliche Reihenfolge, wie sie bis vor 100 Jahren immer galt, doch gar nicht so falsch war. Dass nämlich die Evangelien, die besonders jüdisch sind in ihrem Charakter, ursprünglich sind, dass das Evangelium am Anfang nicht antijüdisch war, sondern jüdisch war, und sich dann später wegentwickelt hat, weil natürlich die Missionsbewegung wegführte von Jerusalem nach Rom und dann nach Europa. Also auch das ein Hinweis, wie wir die Evangelien lesen können, wenn wir uns anschauen, wo finde ich in diesem Evangelium etwas ursprünglich Jüdisches wieder? Und wie, sozusagen, wo finde ich es vielleicht schon so wieder, dass es auch nicht Juden verstehen können? Und dann kommen wir immer wieder zu dieser Reihenfolge, dass vielleicht doch Matthäus sozusagen am Anfang war und Markus später kam. Aber das ist natürlich eher was für Leute, die an Bibel, sozusagen an der Geschichte der Bibelentstehung interessiert sind. Ich finde das dennoch interessant, weil ich glaube, dass mit dieser Idee der Zwei-Quellen-Theorie, hallo, hi, komm rein, tatsächlich auch in unser Denken ein Prinzip Einzug gehalten hat aus dem 19. Jahrhundert, was in seinem Kern antijüdisch ist. Ja? Also diese Grundidee, das, was am antijüdischsten ist, muss am ursprünglichsten sein, das haben wir, ohne es zu wissen, so ein bisschen mit übernommen. Und ich glaube, dass wir das heute, gerade als Leute, die in Israel leben, ein bisschen in Frage stellen müssen und sagen, ist das denn wirklich also geschichtlich gesehen plausibel? Müssen wir nicht eher andersrum denken, dass wir danach fragen, was ist am ehesten verwurzelt im Judentum, und da finden wir auch Echtes. Also, zwei Aspekte dieser Geschichte. Das eine ist die inhaltliche Frage, wie geht Jesus mit dem Sabbat um? Und wir merken, dass er nicht der große Gegner des Judentums ist, der quasi in großer Freiheit alles vom Tisch wischt und sagt, das gilt jetzt alles nicht mehr, jetzt kommt die neue Religion, das Christentum, die ist viel besser, sondern jemand, der in der Tradition des Judentums steht und sehr genau hinschaut, überlegt, wie können wir die Gebote, die Gott uns gegeben hat, in einer guten Weise umsetzen, den Menschen dienlich und dennoch in Treue zum Gesetz. So zeigt sich Jesus als ein jüdischer Lehrer in dieser Frage des Sabbates, aber auch in anderen Stellen des Neuen Testamentes. Das ist die eine Sache. Das andere, die Entstehung der Evangelien. Wir sehen, dass die Evangelien Schriften sind, die tatsächlich sehr, sehr tief verwurzelt sind in der Geschichte Jesu in diesem Land, in der Religion dieses Landes, im Judentum. Manche haben in der Schule gelernt, dass die Evangelien irgendwann 100 Jahre später geschrieben wurden von irgendwelchen Leuten, die überhaupt keine Ahnung hatten von diesem Land hier. Ja. Aber wenn wir genau hinschauen, merken wir, dass wenn wir in die, also sozusagen in die Überlieferung reinschauen, dass wir hier sehr zuverlässige Berichte haben, die wirklich aus dem direkten Umfeld Jesu kommen müssen und dass die Überlieferung des Evangeliums tatsächlich zurückgeht bis an den Ursprung. Und das finde ich als Bibellesender Christ auch sehr tröstlich, gerade angesichts der vielen Fragen, die Leute immer wieder haben an die Bibel, ist das denn alles zuverlässig, stimmt das alles so, dass wir mehr und mehr heute, wenn wir daran forschen, sehen, dass die Traditionen doch früher zurückreichen, als wir das noch vor 50 Jahren gedacht haben. Also, das war ein bisschen mehr was für den Kopf, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem zum Bibellesen angeregt und euch ein bisschen weitergeholfen. Und an der Stelle möchte ich passungsweise mal vor 9 Uhr Schluss und wir hätten sogar noch 3 Minuten Zeit, noch Fragen zu stellen.